All right, passing some Thema. If you ain't got no haters, you ain't popping.
Willkommen zurück, Leute, bei Game Changers Folge. Wir streiten uns gerade, ob es 91, 92 ist. Egal, wir haben wieder eine gute für euch am Start. Und zwar reden wir heute über die Super Bowl-Woche. Wir reden ein bisschen über meine Erfahrungen, wie ich das Ganze damals erlebt habe. Gleichzeitig ein bisschen Drama aus dem Camp der Denver Broncos, wo wir ansteigen wollen. Dann Billy B., First Ballot Hall of Famer, Snub, was ist da los? Wir reden drüber, die NFL Honors, wir reden ein bisschen darüber, über die ganzen Nominanten, wie nennt man das? Die Leute, die nominiert sind, wer hat das Ding verdient?
Und dann zum gut Schluss umschrieben, natürlich. Gut umschrieben, Mann. Ja,
ne? Ey, ich hab mich gefragt. Und dann zum Schluss natürlich einige eurer Fragen. Aber ja, erzähl, Super Bowl steht an. Jakob, du wirst am Start sein. Wir wollen auf jeden Fall ein bisschen über deine Perspektive reden, wie du das Ganze erleben wirst.
Gerne.
Aber vielleicht erstmal über meine Erfahrung, wenn du willst du da einsteigen oder?
Ja, yeah, ja. Yeah. Also Digga, es ist Super Bowl. Wo fangen wir an? Super Bowl Woche. Ich würde sagen, wir fangen direkt mit dem Super Bowl an.
Genau.
Wir haben ja hier direkt unseren Resident Super Bowl Experten. jetzt ein paar Super Bowls als Zuschauer erlebt, aber glaube ich der einzige Deutsche neben dem Herr Vollmer, der mal wirklich in einem Super Bowl gespielt hat. Und ich meine, das Ding war eine knappe Kiste. Ich hätte es euch gegönnt. Erzähl mal, wie deine Woche ablief. Ihr wart damals die brandheißen San Francisco 49ers Championship Game gewonnen. Wie geht es von da an weiter?
Ja, ja, also okay. Da geht wirklich einiges rein in so eine Super Bowl-Woche. Es ist tatsächlich so ein logistisches Nightmare ein bisschen. Ey, weil Leute, ich glaube, die realisieren gar nicht, wie viel da reingeht in von dem Teamstandpunkt, aber auch zum Beispiel von meiner Seite her. Weil ich hatte, okay, sobald wir das NFC Championship gewonnen hatten, okay, wir haben 2 Wochen, uns vorzubereiten. Auf einmal, wie kriege ich meine komplette Familie hier rüber? Ich hatte, ich glaube, 15 Tickets hatte ich vom Team bekommen. Ich so, okay, jetzt müssen Flüge klar gemacht werden für meine Eltern, für meine 3 Brüder, für deren Frauen, für Freunde, natürlich meine Frau, Kind, Cam, ich hatte damals nur ein Kind. Jetzt muss ich Hotelzimmer finden für alle. In der Stadt, wir haben damals in Miami gespielt, die komplett ausgebucht war. Von dem, das war absoluter Stress, aber gleichzeitig hast du das größte Spiel deiner Karriere hier in 2 Wochen, wo du dich auch drauf fokussieren musst, weißt du? Also da ging einiges rein an von der Teamperspektive war auch Katastrophe. Da musste so viel, die haben mehrere Flugzeuge rüber gechartert, also private Flugzeuge. Was die Niners haben einen super Job gemacht, sich da um Freunde und Familie zu kümmern. Also die haben wirklich meine Frau, die ganzen Spielerfrauen und andere, ich glaube jeder Spieler hat da irgendwie 2, 3 Tickets bekommen, die haben die kompletten Familien von San Fran nach Miami rüber geflogen. Und da musste ich schon nicht dafür zahlen, was super krass war. Und da hat die York Family, Shoutout an die Owners der 49ers, haben da einen riesen Job gemacht, weil sowas auch nicht selbstverständlich ist. Aber ja, ich glaube, du hattest 2 Alter, jetzt habe ich das Wort nicht.
Complimentary.
Tickets, also 2 freie Tickets im Teamhotel tatsächlich bekommen. Und die haben meiner Frau natürlich, habe ich die gegeben und dann aber ich hatte, 13 Leute, wie gesagt, hatte ich als Gäste. Und dann musste ich halt teamintern versuchen, irgendwie noch mehr Hotelzimmer klarzumachen. Katastrophe. Aber zum Schluss habe ich es irgendwie hinbekommen. Natürlich, ich habe dann irgendwie 3 oder 4 und die mussten dann alle irgendwie zusammen im Betten schlafen. Aber wir haben es hinbekommen. aber
du musst dazu sagen, also die Leute wissen ja, dass wo der Super Bowl stattfindet, schon das gesamte Jahr. Das heißt, diese Hotelzimmer und sowas werden alle im Voraus schon ausgebucht. Ja? Also Mediencompanies, diese ganzen Firmen, die für die Medienproduktionen zuständig sind und sowas, buchen die Hotelzimmer schon ein, Monate im Voraus, weil die wissen, absolut, egal wer in diesem Spiel spielt, wir werden auf jeden Fall da sein. Das heißt, ist schon mal ein ganzer Chunk Hotelzimmer weg. Dann die Städte sind auch nicht blöd. Ja, die tun die Hotels, erhöhen ihre Preise so hoch wie es geht für dieses Wochenende, weil die wissen, die Leute werden kommen. Und wenn du dann halt als Spieler weißt du halt erst 2 Wochen vorher Bescheid und versuchst dann Last Minute irgendwas zu finden, stelle ich mir schwer vor, halt mit auch dem normalen Stress, dass du das größte Spiel deiner Karriere in ein paar Tagen hast.
Ja, und das Ding ist halt, wir haben halt auch in Miami gespielt, was halt Miami ist halt nochmal ein anderes Pflaster und noch eine heißere Metropole, wo alle Leute so oder so hinwollen, weißt du?
Ja,
und dann mit so einer riesen Party mit Super Bowl, das natürlich bringt viele Leute mit sich, die da hingehen wollen.
Ja. Wobei du auch sagen musst, Miami ist zwar ein Urlaubsziel, USA intern und sowas, Spring Break und sowas kennt man ja Miami. Aber es ist, glaube ich, nicht so groß, wie die Leute sich das vorstellen. Weil du hast Miami Beach. Miami Beach ist vielleicht einen halben Kilometer breit. Das heißt, da passen gar nicht so viele Hotels drauf. Und das ist auch alles so, das sind alte Hotels, die nur, keine Ahnung, 6, 7 Stockwerke oder sowas haben an der Waterfront. Und dann hast du da hinter Brickell und Wynwood so die neuen zentralen Teile von Miami. Aber da ist auch nicht so viel Kapazität. Also es ist jetzt nicht so, dass Miami eben so, glaube ich, auch gebaut ist für so einen Ansturm dann. Also Run of the City.
Wir waren direkt downtown. Ich weiß nicht, wo die Chiefs damals ihr Lager aufgemacht hatten, aber boah, das Hotel war so nice und direkt, wir waren irgendwie im 20. Stock, hast du Wasser gesehen. Also Miami ist echt eine coole City. Aber ja, was da noch interessant war natürlich, ich musste tatsächlich, weil viele Leute es auch nicht wissen, du musst tatsächlich für deine Tickets zahlen, ne? Also, und diese Super Bowl Tickets sind natürlich auch nicht billig.
Warte. Das heißt, du hast gesagt, oh ja, ich hatte 15 Tickets. Ich habe gerade gedacht, okay, krass, als NFL-Spieler kriegst du dann für den Super Bowl 15 Tickets auf einmal. Nee, du hast nur die Möglichkeit, 15 Tickets zu kaufen, wenn du möchtest.
Genau, du hast eben die Möglichkeit, so viele Tickets, und das war das Maximum. Du hast 15 Tickets, du hast einen Allowance für 15 Tickets bekommen, aber keins von denen war für umsonst. Weißt du, wenn du normalerweise ein Homegame hast, kriegst du vielleicht 2 freie Tickets von deinem Team, Super Bowl keins. Und wir mussten die halt at face value kaufen.
Also das heißt, nicht der Retail-Value, weil also als meine Saison war ja jetzt vor 2 Wochen vorbei. Da kriegst du als Spieler die Option, Super Bowl-Tickets zu kaufen.
Genau.
Da muss ich auch noch drauf eingehen, weil wir hatten ein großes Ding. Bei unserem Team wurden eine große Anzahl Jungs erwischt dabei letzte Season anscheinend, wie sie ihre Tickets verkauft haben. Und das heißt, es war ein riesen Beef. Dass du die nicht weiterverkaufst. Also deswegen, ich habe gar keine Tickets gekauft. Ich habe gar nicht erst irgendwie aufgemacht, dieses Fass. Aber da war der Startpreis bei $3,250. So, wie compared das mit dem Face Value, den du dann gezahlt hast, 2 Wochen vor dem Super Bowl?
Ich habe tatsächlich auch, als Spieler kriegst du da vielleicht noch irgendwie einen Discount oder was, aber ich habe tatsächlich auch 3.000 pro Ticket gezahlt. Ja, mal 15, gut, du machst
das war, Mathe, das war, also, das
war
vor.
War nicht günstig.
Das war vor 5 Jahren oder
2019.
Sowas?
2019, also ja, mittlerweile. Ja,
Digga, das war Jahre vor Corona. Wir haben seitdem gute 20% Inflation gehabt. Also das war nochmal.
Genau.
Das waren $3,000 vor Corona. Das war nochmal da. Das ist in heutigem Geld wahrscheinlich, keine Ahnung, 4 oder 5.000 Minimum. Sowas.
Ja, ja, klar. Wahrscheinlich schon. Aber du musst überlegen, dann habe ich halt natürlich. Also, was, wie ich mir das gedacht hatte, war, okay, ich zahle einfach die Tickets für alle. Ich zahle Hotelzimmer, alles, weil du wirst natürlich auch bezahlt für den Super Bowl. Super Bowl, und so wie ich das sehe in den Playoffs, das ist extra Geld, das nicht in deinem Vertrag ist. Das ist einfach, du kriegst Playoff-Bonuses. Du kriegst da irgendwie für die erste Runde damals kriegst du irgendwie 30.000, zweite Runde 45 und dann im Super Bowl kriegst du, der Verlierer kriegt, glaube ich, 60.000 und der Gewinner 120.000. Sowas war das vor ein paar Jahren. Heutzutage ist es wahrscheinlich ein bisschen mehr. Aber so habe ich mir das gedacht, hey, egal, ich spiele im Super Bowl sozusagen for free, weil ich das Geld für Tickets und Hotelzimmer ausgebe und dafür, dass ich meiner Familie eine gute Zeit zeige hier in Miami. Ja. Und war es auf jeden Fall wert, aber es ist, ja, wie gesagt, das Krasse ist, mein Sohn war damals 9 Monate alt, Cam, und ich musste dem ein Ticket kaufen.
What?
Die haben ihn nicht ohne Ticket reingelassen. Absoluter Irrsinn. Ein 9-Monat-Kind, so, der halt natürlich keinen Plan hat, was abgeht. Hat ein $3,000-Ticket auch bekommen. Also. Nice. Ja, war interessant.
Nur das Feinste. Nur das Feinste für Cam, Bro.
Genau. Aber, so lass ein bisschen auf die Woche eingehen. Also wir sind das Team, also die Teams, die im Super Bowl spielen, landen tatsächlich ungefähr eine Woche vor dem Spiel. Das ist normalerweise der Montag vor dem Spiel, landen die dort. Und dann ist die komplette Woche über volles Programm. Also jeden Tag hast du irgendwelche Pressetermine, du hast natürlich dein normales Training, muss auch noch irgendwie damit rein, aber da geht so viel Medientrummel und dann hast du ja natürlich diese Opening Ceremony und dann hast du jeden Abend irgendwie Media Responsibilities, also absoluter Irrsinn. Es war so eine hektische Woche, aber was super cool war, weil ich habe damals, musst du zu dem Zeitpunkt, wann bist du in die Liga gekommen?
Meine erste Saison war 2019.
19, genau. Also zu dem Zeitpunkt, das war meine vierte Saison, oder? Nee, 15, 16, 17, 18, 19. Fünfte Saison. Nee, damn. Fünfte, Digga. Also es war schon meine fünfte Saison. Und zu dem Zeitpunkt, der Hype um den American Football hat wirklich so mit, wann hat das angefangen? So mit euch, so mit der, mit den IPP-Guys, ne? Vor allem so, oh mein Gott, das sind einige Deutsche. Als ich in die Liga am Anfang gekommen bin, ich und Markus, ich weiß noch, ich habe gegen Markus gespielt und die ganzen Jungs und niemand hat sich wirklich um uns geschert. So. Und dann, also ich war mein fünftes Jahr schon in der Liga und auf einmal kam so ein bisschen Medientrummel um mich rum. Es war so krass, auf einmal, weil, ey, da ist ein Deutscher im Super Bowl. Und jeden Abend die deutschen Medien, österreichischen Medien, also alle deutsch sprechenden Medien. Ich habe so viel Interviews gegeben wie in meinem Leben noch nicht, was super cool war, weil tatsächlich hatte irgendwie, Shanahan hatte gefragt, unseren Media-Heini, der Haupttyp, der dafür verantwortlich ist, so wer hat denn viele Medienanfragen, dass man vielleicht von dem was nicht erwartet? Und so, ja, Marc, absolut, ohne Frage. Außer den Superstars, es war Superstars und dann ich. Marc. Es war so nice, es war schon geil. Und ich habe es aber auch gefühlt, Mann. Der Support aus Deutschland und einfach.
Einfach Bro, das war ein Moment. Bro, das war ein Moment, Mann. Weil du musst überlegen, das war der richtige Moment zum richtigen Zeitpunkt. Mhm. Weil ich fand, dieser Football-Trend und so weiter in Deutschland hat ja ein bisschen angefangen mit dass ProSieben jetzt auf einmal Run NFL hat und genau. Die Jungs haben ihren Job gemacht. Dann hattest du diesen Moritz Böhringer, der direkt
genau, das war noch,
zu den Vikings gegangen ist. Das war ein Moment, weil das sind ja alles Stories. Die Medien brauchen ja Stories, über die sie schreiben können.
Genau.
Und dann hat dieser Hype sich aufgebaut und ich glaube, der Fakt, dass du dann in dem Super Bowl warst, das war sowas, wo die Leute so hinzeigen konnten, so ey, hier ist ein Deutscher im Super Bowl, boom, 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 du hast deine Interviews gegeben, das hat also das Ganze einfach belebt ein bisschen, weil ich kannte euch ja alle nicht persönlich zu dem Zeitpunkt. Ich bin da gerade das war mein erstes Jahr in New England 2019 und ich hatte deswegen dann so ein bisschen mehr ein Auge darauf, okay, wer sind denn die ganzen Deutschen in der NFL, weil als ich am College war, hatte ich euren Namen, glaube ich, gehört, aber du bist ja in einer anderen Welt. Du bist in der College-Welt. Ich habe wenig NFL geschaut am College. Du hast College-Film und schaust da die ganzen Sachen. Aber das war dann so ein Moment, wo ich es dann gesehen habe. Ich habe dich gesehen, während der National Anthem hast du ja so einen Shot, wo du so da standest und die Kamera genau auf deinem Gesicht
close-up macht. Crazy Moment auch.
Damn, Bro, da will ich hin. Weißt du, ich meine, das war dope.
Ja, das ist echt crazy. Aber du musst überlegen, weil da gab es, glaube ich, ein Jahr oder zwei, wo ich tatsächlich, ähnlich wie du, so der einzigste aktive Deutsche war. Weil IPP gab es noch nicht wirklich. Also wir hatten noch nicht wirklich Jungs auf dem Practice Squad. Kasim war dann raus. Markus und Vollmer auch. Und Björn war schon ein paar Jahre davor raus. Und dann war es wirklich nur noch ich, so weißt du. Ja. Und dann seid langsam ihr hinterhergekommen, so die zweite Welle. Ich so, das ist crazy, aber halt niemand hat sich wirklich so drum geschert. Ich bin halt natürlich auch nicht riesig auf Social Media unterwegs, aber dann dieser Super Bowl war ein bisschen dann dieser Push und ist auf einmal so, oh shit, da ist einer, shit,
da gibt's doch einer,
der schon ein paar Jahre spielt und von dem ich gar nicht wusste, so in dem Sinne. Aber
und neben sein Gesicht kann man auch noch in die Kamera halten, so, ohne dass die Leute erschrecken. So. Das hat auch noch geholfen.
Das war echt crazy. Wie kurz zu dem Moment, diesen National Anthem Moment. Du weißt, der National Anthem ist immer mein Augenblick, so ein bisschen reflektieren und alles. Und dass das wirklich im Super Bowl gezeigt wurde, der Deutsche während der amerikanischen Nationalhymne, Ey, das hat auch nochmal Schlagzeilen gemacht. Ey, weil wie auf wie vielen Bildern ich da getaggt wurde, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber anscheinend waren da Facebook-Groups mit dem. Yeah.
war schon
ein Erlebnis, Mann. War ein gutes Erlebnis. Aber ja, auf jeden Fall nochmal, um das zusammenzufassen. Die Woche war wild, Mann. Da war so viel los. Und du vergisst fast als Spieler so, hey, ich muss nach dieser Woche auch noch einen Competitive Football spielen. Das ist das größte Game meiner Karriere, weißt du, weil eben so viel los ist, dass du fast vergisst so oder schwierig ist, in deiner normalen Routine zu bleiben. Das ist fast unmöglich, musst du ehrlich sagen, weil jeden Abend, wo du normalerweise vielleicht noch extra Film gucken würdest, deine Recovery Session mach, auf einmal, hey, es sind Medientermine, weißt du, oder du hast irgendwelche anderen Verpflichtungen, die du so nicht hättest. Aber ja, also war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung, aber einfach war es nicht, ganz ehrlich. Also von dem Football, von dem in deiner Routine bleiben Standpunkt.
Mm. Ja, du bist, ich meine, allgemein finde ich immer, wenn du nicht in deiner City bist, dann ist es immer schwer, deine Routine aufrechtzuerhalten. Also ja. Ich war auch schon jetzt ein paar Mal ein Teil davon, wo wir als Westküstenteam während der Saison für zwei Spiele oder sowas am Stück an der Ostküste geblieben sind. Und hinter dem Gedanke, dass du dich dann an die Zeitzone besser gewöhnst und vielleicht ein bisschen mehr Schlaf bekommst. Aber ich fand eigentlich, dass es immer eher ein Problem war, weil du dann nicht deine Massageperson hast. Du hast einfach nicht dein Zuhause, dein Equipment, das du zu Hause rumliegen hast. Und wenn du dann als Mannschaft in der Super Bowl Town bist, wo die ganze Stadt auf 110 gedreht ist und du zusätzlich noch Termine hast, die du ansonsten nicht hast, dann
das Ding ist halt auch Familie. Ja, dann musst du versuchen, nicht, dann willst du natürlich noch ein bisschen um deine Familie rum sein, da versuchen, die ein bisschen zu entertainen.
Ja.
Ist viel, Mann.
Hast du da ein bisschen so, also habt ihr das so approached, dass ihr versucht habt, in dieser Woche vorher sozusagen ein bisschen vorzuarbeiten, dass du sozusagen deinen ganzen Film schon in der Woche vorher fertig machst und dann, weil du wusstest, dass da dann was auf dich zukommt oder wie?
Also so wie ich das erwartet hatte, muss ich ganz ehrlich sein, so wie auch Shanahan oftmals einfach seine Practice-Woche approached ist, dass der relativ, hey, wir machen easy going und dann nächste Woche auch easy going und dann sind wir so fresh für den Super Bowl. Wir haben tatsächlich die Woche nach dem NFC Championship, haben wir echt hart trainiert. Also wir haben wirklich die eine Woche, haben wir wirklich, ey, hardcore unseren Gameplan reingehauen und auch gehittet noch und alles. Also ich glaube, das war so ein bisschen der Gedanke, dass so, hey, wir packen die Arbeit früh rein, weil die wissen, ich meine, Shanahan, der war schon im Super Bowl davor ein paar Mal, der wusste, hey, wie hektisch die Woche wird, dass du einfach, auch wenn mit den limitierten Practice-Möglichkeiten, die du dann in Miami hast, dass du schon ready warst. So. Also ich denke, das war ein ganz smarter Approach, dass du den Großteil der Arbeit schon reingesteckt hattest.
Ja, und du sozusagen dann in der Superwoche nur noch ein bisschen Walkthrough und Feinschliff und sowas machst. Ja, das macht schon Sinn. Eine Sache, die mir noch gekommen ist, weil du gemeint hast, so, hey, die Deutschen hatte dich da nicht so auf dem Schirm. Ich habe es jetzt auch gemerkt, ich war jetzt bei vielen verschiedenen Mannschaften, aber am signifikantesten war die Zeit in New England. Und ich glaube tatsächlich, dass wenn du bei einer Mannschaft bist, die nicht an der Ostküste ist, du eine schwere Zeit hast, in Deutschland so bemerkt zu werden. Weil wenn du in
du San Fran, nicht gesehen, ne?
Ja, das ist anders. San Fran, das sind 9 Stunden Unterschied. Deine Spiele sind meistens in dem späteren Window, das dann in Deutschland für Deutschland nicht mehr relevant ist. Also die während der regulären Saison schauen die Leute vielleicht das Early Game an und sowas und die ganz Hardcore vielleicht noch das zweite Window. Aber wenn du ein Night Game hast oder sowas oder ein West Coast Game, dann ist das meistens gar nicht mehr auf dem Schirm in Deutschland. Und auch die Mannschaften haben eine andere Orientierung. So San Francisco orientiert sich, glaube ich, ein bisschen mehr Richtung Mexiko, Lateinamerika und sowas, wo die Patriots und die Giants und diese ganzen ostküstischen Mannschaften wirklich die Connection nach Europa auch wirklich suchen. Ja.
Klar.
Ich glaube, das hat da ein bisschen vielleicht dich unter dem Radar gehalten.
Ja. Was auch okay ist, man. Du kennst mich, man. Ja. Ich bin low-key, mein Alter. Ich mache mein Ding. So oder so. Also. Aber es hat sich schon gut angefühlt, muss ich sagen. Einfach so, ey, die Heimat zu repräsentieren und auch nicht unbedingt die Anerkennung zu kriegen, aber einfach so auch Jungs zu zeigen oder auch jungen Kindern, die denselben Traum haben, so, hey, das ist auf jeden Fall möglich, weißt du, egal wo du herkommst. Ich komme aus einem kleinen Dorf von 2000 Leuten, weißt du, ich habe Football, ich bin aufgewachsen, ich hab nicht Football gespielt, bis ich 13 Jahre alt war, ich habe für 2 Jahre Flag Football, ich habe nicht das erste Mal jemanden gehittet, bis ich 15 Jahre alt war, was hier in den USA niemals passiert würde, aber trotzdem habe ich den Step geschafft hier rüber und dann auf der größten Bühne der Welt zu spielen. Ja. Einfach so zu inspirieren ein bisschen. Und das fand ich eben so cool, weißt du, dass sowas gesehen wird.
Und das geht ja sogar bei dir eigentlich noch tiefer, weil du kommst aus einem Dorf in Bayern und dann warst du ja eigentlich in den USA auch in einem Dorf auf der Schule. Also genau. No offense, aber so genau. Wyoming ist auch out the way. Also klar. Allein für die Jungs, dass jemand aus Wyoming im Super Bowl spielt, ist auch ein Accomplishment,
meiner Meinung nach. Ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
Cool
ja,
up, Bro. Respekt.
Danke dir. Ja, ja.
Respekt. Ich habe da eine Frage von einem Hörer, den ich habe ich hier aus den YouTube-Kommentaren vom letzten Video. Und zwar, da hat er eine Frage, der hat gesagt, du warst Teil der legendären Hot Boys. Da kann ich mich auch noch dran erinnern. Das war der Spitzname damals von
vorhin. Das war unser Linebacker Core, angeführt von Mr. Quan Alexander.
Yeah.
Der da auf jeden Fall so ein bisschen sein Swag reingebracht hat. Und ja, Mann, das war unser Mantra damals, das ja. Und das war auch echt geil. Also, wie ja, ist dieser Frage Song? Das war gar nicht unser Song. Welcher Song war das denn, ey? Wir hatten sogar einen Theme-Song. Ja, so, yeah. Das war schon nice. Das war echt cool, Mann.
Der fragt, hier ist man da als junger Spieler voll invested oder denkt man sich eher, hey, dieser Quorn hat sie nicht mehr alle.
Nein, Mann, wir sind alle auf einem Nenner gewesen, wir sind alle im selben Boot. Und das war einfach, das hat einfach diese Moral hochgebracht, weißt du? Und die Energie, die Quorn gebracht hat, war halt echt next level. Und das war echt cool. Nee, das war einfach unser Ding, das Jahr.
Also ich muss sagen, ihr habt ein bisschen so ein Trend gesettet, auch in der Zeit, fand ich. Weil du hast in der NFL-Geschichte ja allgemein so legendäre Positionsgruppen, die bestimmte Namen haben. Also du hattest, keine Ahnung, die Purple People Eater, das ist irgend so eine alte 80er Jahre Vikings Defense, The Steel Curtain mit den Steelers Defensive Line damals. Aber ihr habt das so ein bisschen zurückgebracht, weil ich habe dann bei mehreren Mannschaften gesehen, dass Jungs angefangen haben, aber ihr hattet auch so diese T-Shirts, ne? Ihr hattet den Merch und sowas. Merch, Fire, Bro. Und dann, ich weiß noch, weil wir haben dann angefangen, unsere auch zu machen, weil ich glaube, unsere Defense und Special Teams in New England war damals Boogeyman oder so, geil. Oder Boogeyman geil. Oder sowas. Yeah, das war dann mit Jamie Collins, Landon Roberts, Dante Hightower, die ganzen Jungs. Weil wir in der Scoreboard, glaube ich, gerade diese 19er-Saison auch, wir haben ein Punt-Return-Package gehabt, wo wir einfach die ganze Starting, also die Starting-Linebacker und Starting-Defensive-Line drin hatten und sind einfach mit 8 Leuten den Punt-Rushen gegangen, weißt du, ich meine? Und wir haben da ein paar, glaube ich, 3 Blocks oder sowas rausgeholt, weil einfach unser Defensive-Tackle, weißt du, unser Defensive-Tackle auf ihrem Lossen.
Alter, ich bin ein paar Mal gegen Defense-Tackle, also als ich im Punt-Team war, Alter, boah, gegen Chandler Jones einmal, ich so, boah, was, boah, ich habe ihn aber gerade noch gehalten, Alter, um mein Leben gekämpft.
aber nee, es war geil. Also ich fand das damals cool. Ihr habt da so einen Trend gesettet für die
Liga. Absolut, Mann. Und das ist ja, wie das schweißt zusammen als Team und du bist so eine Mentality, Alter, us against everyone und us against the world. Es war geil, Mann. Das hat echt Bock gemacht. Ich meine, es war aber, hat auch leider nur für die eine Saison wirklich angehalten, aber in der einen Saison haben wir uns wirklich gefühlt, Mann.
Ja, aber es ist dope. Also ich als Tight End war ich leider nie Teil von einer Positionsgruppe, die so viel Swag hatte. Die Jungs, die reden dann über Angeln oder über ihre Kinder. Titans sind immer gute Dudes, aber wir sind immer ein bisschen eher auf der langweiligeren.
Nicht in San Fran, Alter. Ey, Kittle, Alter, der Junge hat auch gut Energie immer gebracht, denn die waren auch alle.
Safe. Also ich glaube Energie auch, aber er ist jetzt auch nicht jemand, der so ich weiß nicht, ob die Titans bei euch dann T-Shirts machen würden oder sowas, weiß ich mein.
Ey, die hatten auch einen ganz coolen hier so ein Trend, nicht Trend, aber einfach so ein Ritual, dass jedes Auswärtsspiel hatten die auch irgendwie so ein Dresscode. Irgendwie jedes Game war anders, weißt du, hatten sie irgendwie, hey, heute haben wir alle einen Oldschool Wrestling-T-Shirt an und dann nächste haben wir alle geil. Irgendwie keine Ahnung, also jede Woche war ein anderes Theme. So.
Und ich finde, sowas ist ein Indikator. Ich weiß nicht, ob das Symptom ist von einer Mannschaft, die super close ist, oder ob solche Sachen dich close bringen. Aber das ist so ein bisschen so Hand in Hand. was ein bisschen zu meiner neuen Theorie geht, dass so, boah, du kannst niemanden schlagen, der mehr Spaß hat als du. Mm. Weißt du, ja. Ich meine, so, ihr hattet in dem Jahr mehr Spaß als andere Leute. So, wir tun alle in der Liga, wir arbeiten alle hart, wir sind alle tough, wir sind alle am Battlen und sowas.
Ja, ja.
Aber die Jungs, die mehr Spaß haben, haben eine high percentage of success. So, die haben eine hohe Wahrscheinlichkeit für mich, dass die wirklich was machen in dem Jahr, was irgendwie die anderen Mannschaften nicht hinkriegen.
Ja, weil
so, wir sind
auf der einen Seite
dämlich gearbeitet, aber genau. Wir waren so ein bisschen so miserable.
Auf der einen Seite bedeutet dir deine Teammate zu viel, weil ihr eben so gut befreundet seid, weil ihr so close seid, so ey, ich gehe ins Feuer, ich gehe in Battle für euch. Gleichzeitig, ich will nicht, dass die Saison vorbei ist. Es macht zu viel Spaß, weißt du?
Bro, gib mir noch eine Woche. Bro.
Eine Woche noch, Alter. Genau. Ja, es war schon geil. Was eine Woche. Aber erzähl mal ganz kurz von deinem Standpunkt. Du hast schon ein paar Mal diese Medienwoche ein bisschen mitgemacht. Dieses Jahr, ich weiß nicht, wie viel du da teilen kannst, aber wie schaut das auf der Medienseite aus diese Woche?
Ja, also ich bin diese Woche wirklich medienprofessionell unterwegs für The Zone. Werde dafür den Game Pass Sachen machen. Die haben, da geht extrem viel Planung rein. Die haben jetzt schon seit Wochen, haben die 2 Zoom-Calls die Woche, wo alle möglichen Sachen besprochen werden. Die schicken ja auch ein riesen Team an Leuten darunter. Die ganzen Leute müssen alle untergebracht werden. Und dann release die NFL Drip by Drip die ganzen Daten und Fakten, also wann die verschiedenen Teams Media Availability haben. Boom, 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 boom. Ja, das heißt, die ganzen Termine müssen belegt werden mit Leuten, die dann zu den verschiedenen Media Availabilities gehen. Du hast, ich fange gleich mal vorne an in der Woche, fängt an mit der Opening Night am Montag, Riesen-Event, warst du ja auch dabei, waren wir immer mit den Jungs unterwegs, wo die Teams vorgestellt werden, und es eben die Chance gibt, den Coaches und Spielern ein paar Fragen an den Kopf zu werfen, dann am Ende. Diese Opening Night, das zieht sich ja immer ewig. Das war immer, keine Ahnung, wann es angefangen hat, aber das ging immer bis spät abends.
Ja, ja. Und du wirst da wirklich am Start sein und auch also Interviewfragen stellen und alles.
Ja, ja, also ich bin wirklich als Presseperson unterwegs. Also nicht.
Wie viel ist sowas, was das Wort, also rehearsed, also dass du Fragen ready hast oder einfach was dir gerade in den Kopf kommt, wie läuft sowas ab?
Also ich versuche mich auf dieses Ding so ernst wie möglich vorzubereiten, weil ich auch so ein bisschen sehen will, ob das wirklich was ist, wo ich vielleicht Bock habe zu machen nach Football. Das heißt, ich werde wirklich versuchen, mich ein bisschen vorzubereiten mit Fragen, mit bisschen Background und sowas, was die verschiedenen Stories sind. Ist aber natürlich eh nicht, also das kannst du natürlich erst machen, sobald die Super Bowl Kandidaten wirklich feststellen, aber jetzt die letzte Woche habe ich mir so ein bisschen Gedanken darüber gemacht und ich will dann auch so ein
Hast du vielleicht ein paar Spieler, die du da vielleicht
Das ist ja das Ding, also du hast in New England, kenne ich ja einige von den Jungs, gerade Hunter Henry ist zum Beispiel auch noch jemand, der dieses Jahr nominiert ist für Walter Payton Man of the Year Award, das heißt, mit dem würde ich gerne, mich würde interessieren, wie er das gebalanced hat, weil so eine Nomination zum Walter Payton Man of the Year kriegst du nicht, weil du ein Jahr lang ein bisschen Community Service gemacht hast, sondern wenn du wirklich über mehrere Jahre hinweg konstant eine Presence in der Community aufbaust, wie er das balanced mit Familie, mit der Leistung, die er jetzt konstant bringt. Solche Sachen interessieren mich. Allgemein die Adversity, die Gruppe da in New England durchgemacht hat, die Jungs, die bei der 4-12 Saison letztes Jahr dabei waren und jetzt on top of the world sind. Ein paar von den Coaches würden mich interessieren. Ich werde natürlich vielleicht versuchen, McDaniels eine Frage zu stellen oder vielleicht sogar Vrabel. Und auf der anderen Seite bei den Seahawks wenn ich den Coaches Fragen stellen kann, wäre natürlich cool, weil mich natürlich interessieren würde, wie einfach, also wenn immer du Mike McDonald dazu kriegst, über Football zu reden, finde ich, der bringt sehr spannende Antworten. Also wie der wie dem sein Football-EQ ist finde ich faszinierend. Ja. Das heißt, solche Sachen, denke ich mal, werde ich fragen. Dienstag, weiß ich gar nicht mehr, was am Dienstag startet. Oh, Dienstag ist Pro Bowl dieses Jahr. Der Pro Bowl findet dieses Jahr am Dienstag von der Super Bowl-Woche an der Super Bowl-Location statt.
Nein, das heißt, ach krass, dann bist du auch am Start?
Ja, ja, genau. Das heißt, dann gehen wir dahin.
Okay, geil.
Wird da ein paar Fragen stellen. Mittwoch wird komplett Radio Row sein. Das heißt, Mittwoch, Donnerstag, Freitag ist Radio Row. Da hat DAZN dieses Jahr eine Booth und werden versuchen, Jungs zu buchen über ihre Agenturen, dass die ja vorbeikommen, dass okay. die eben auch ein bisschen so Interview, ein paar Fragen stellen, etc., ein bisschen Content-Sachen machen. Und dann haben wir noch Donnerstagabend die NFL Honors, wo wir gleich drüber reden, beim Red Carpet sein werde und versuche da die Games abzufangen.
Digga, du machst ein komplettes Programm, sheesh.
Genau, Samstag ist der einzige Tag der Woche, wo ich frei habe. Und da überlegen Philipp und ich aber zum, dass so ein, die NFL hat so ein Content Creator Flag Game. Also wo so alle möglichen Streamer und Social-Media-Leute irgendwie ein bisschen Flag-Football spielen.
Okay.
Wir überlegen, wir unseren freien Tag zu opfern und da vorbeizuschauen. Und am Sonntag ist das Spiel. Da werden wir, glaube ich, so vom Innen, vom Stadion Sachen filmen, die aber, glaube ich, die werden nicht live ausgestrahlt, aber die werden bei DAZN irgendwie verbaut für deren Game-Broadcast oder sowas.
Alter, ja. Hey, sag dir mal Bescheid, wenn sie Hilfe brauchen. Ja. Aber Digga, Media,
wir sind Außenreporter. Wir sind Außenreporter. Hier ist aber das Ding, Marc, und hier ist der Gag bei der Sache, weil das Ganze ist nicht für, also nicht für Deutschland direkt gemacht, sondern das ist für den, DAZN hat ja die Game Pass-Rechte für alles außerhalb der USA. Das heißt, überall in den USA, wenn du den Game Pass schauen möchtest, dann musst du zu DAZN gehen. Das heißt, das Ganze wird auf Englisch stattfinden.
Ja,
okay. Alles, was ich mache. Das heißt, da habe ich auch gedacht, das wäre auch was für ein Marc, Mann. Wir sind beide, glaube ich, die Jungs, die so zwischen Deutsch und Englisch am einfachsten hin und her switchen, weil wir halt auch in den USA noch leben und so.
Ja, ja. Aber das ist witzige Frage dazu. Ist Englisch, glaubst du, einfacher für dich?
In einer gewissen Weise, wenn ich mich warm geredet habe, dann Digga, schon.
Ich fühl das auch. Wenn ich über Football rede, ich kann wahrscheinlich auf Englisch besser über Football reden als auf Deutsch, weil natürlich viele Wörter so oder so schon in Englisch sind und dann einfach der Flow, du hörst es, andere Broadcasts, wenn du zuhörst und einfach jahrelang in dem Football-Modus drin bist.
Ja,
es fällt mir fast einfach auf Englisch.
Ein bisschen leichter auf Englisch. Ich will aber auch ein bisschen, wo ich immer versuche, ein Auge drauf zu halten, so meine Persönlichkeit kommt, glaube ich, anders rüber in verschiedenen Sprachen. So, ich finde, auf Deutsch werde ich ein bisschen anders wahrgenommen als auf Englisch manchmal. Also ich versuche das ein bisschen Auge drauf zu halten. Was verändert sich?
In welchem Sinne?
Ich glaube, beim Englisch muss ich immer aufpassen, dass nicht mein Florida- und Südstaaten-Influence so reinrutscht. Weißt du, ich meine, wenn es wirklich darum geht, professionell zu reden in Englisch,
Ja.
Muss ich aufpassen, dass es nicht so, dass ich nicht so in Gossendialekt abrutsche, weiß ich.
Das verstehe ich. Ja. Also ich habe ja ab und zu Meetings, ich habe ja schon Meetings auf Englisch und so, ich kann es schon anmachen, dass sich das ordentlich anhört. Ich fühle mich auf jeden Fall.
Du hast auch wirklich professionell, glaube ich, ein bisschen mehr. Das war so mein erstes Exposure, was professionell ist, außerhalb von dem Football-Locker-Room auf Englisch zu machen.
Ja.
Lass ja mal sehen.
Nice, Alter, freue ich mich. Alter, lass mal irgendwie einen Link da oder was, Alter, wo Leute sich das angucken können. Und ich will mir das auf jeden Fall auch reinziehen.
Ja, also wenn ihr Game Pass-Schauer seid oder DAZN-Subscriber, dann werdet ihr mich da, glaube ich, finden.
Okay.
Auf Englisch, ja.
Nice. Alles klar, okay, wir gehen weiter das nächste Thema ein. Lass Billy B., lass über deinen ehemaligen Head-Coach Bill Belichick reden. Die Footballwelt ist in Aufruhr, weil er kein First Ballot Hall of Famer wird. Er hat nicht die nötigen, ich glaube, du brauchst 40 aus 50 Stimmen, hat er nicht bekommen. Und ja, Leute sind durchgedreht. Ein paar von seinen Statistiken wollte ich mal hier nennen. Er hat insgesamt 8 Super Bowls gewonnen, 6 davon als Head Coach mit den New England Patriots, 2 davon als Coordinator. Er hat 333 NFL-Siege, das ist second of all time, und er hat insgesamt 31 Playoff-Wins, was first all time gerankt ist. Jakob, deine Meinung dazu? Ich habe Tom Bradys Meinung, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast.
Habe ich nicht gesehen.
Er war auch nicht happy drüber.
Yeah.
Und du als ehemaliger Spieler, wie fühlst du dich drüber?
Also, du hast gerade die Statistiken vorgelesen. Ja? Also, es gibt Leute in der Hall of Fame mit einig weniger Statistiken zu ihrem Namen. Dann böse Zungen sagen Sachen wie, ja okay, aber er hat diese Dinge nur gewonnen wegen Tom Brady. Du musst dazu sagen, dass Tom Brady in seinen, was, 21 Jahren oder sowas als nirgendein Patriot in, glaube ich, 17 davon eine Top-10-Defense hatte. So, das heißt, es ist ein Geben und Nehmen zwischen den beiden. Also Tom Brady natürlich Tom Brady, aber Tom Brady hatte auch immer eine krasse Defense parat. Ja. Dann gehen wir auf die andere Seite. Ich habe ein bisschen mich reingelesen, in wie dieser Prozess abläuft, um in die Hall of Fame reinzukommen. Die fangen wir an mit 100 Leuten, cutten runter auf 50, cutten runter auf 25, 15. Und dann geht es so piece by piece durch. Und die haben immer eine Abstimmung. Und in diesen Abstimmungen, um zu advancen, am Ende brauchst du dann eben mehr als 40 Stimmen. Und das heißt halt, Minimum 11 Leute fanden, dass er dieses Ding nicht verdient hat. Die Hall of Fame Voter sind dazu angehalten, nur die Sachen mit in Betracht zu ziehen, die auf dem Feld passieren. Also nur Football-related Sachen, keine Off-the-Field-Geschichten. Und ich finde, wenn du nur die Statistiken anschaust, dann ist Bill Belichick auf jeden Fall ein First Ballot Hall of Famer. Und deswegen, ich glaube, da haben ein paar Leute noch ein paar offene Rechnungen gehabt. Ja. Deswegen habe ich einfach gesagt, if you ain't got no haters, you ain't poppin'. Ein paar Stories kamen raus, dass eben ein paar Jungs, die Belichick gar nicht leiden können, da Welle gemacht haben und versucht haben, irgendwie Leute zu überzeugen, dass sie doch ihn gegen ihn stimmen oder nicht seine Stimme advancen. Mhm. Ich finde es schade. Er wird auf jeden Fall in die Hall of Fame kommen. Ich denke, mit dem ganzen Tumult, der jetzt rauskommt, ist er spätestens nächstes Jahr drin. Ja, also eine kleine Revenge von den ganzen Leuten, die er auf seinem Weg irgendwie geschlagen hat oder sauer gemacht hat.
Glaubst du, es hat damit zu tun, dass er eben ein Coach ist? Ich weiß nicht, ob andere Coaches jemals First Ballot Hall of Famer waren. Oder ist es als Coach, dass du, hey, lass erstmal die Spieler rein, und wir kümmern uns um die Coaches irgendwie später?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie viele First Ballot Hall of Fame Coaches es gibt. Können wir vielleicht noch researchen. Aber eine Sache, die ich gesehen habe, die für eben die sehr lauten Kritiker ein Problem war, war Spygate. War so ein bisschen das, was die Leute da vorgehalten haben. Die haben gesagt, okay, Deflategate wurde Brady in die Schuhe geschoben. Spygate war damals der Skandal 2007 oder sowas, dass die Patriots doch die gegnerische Seitenlinie heimlich filmen, um Signale zu klauen. Und das wurde eben Bill Belichick zur Last gelegt.
Ach krass, okay. Ja. Hey, aber okay, also ich muss ein bisschen Pushback geben, weil du sagst schon, dass viele Leute sagen, hey, er hat Tom Brady hat viel damit zu tun gehabt, dass er eben so erfolgreich war. Du weißt, er war Head Coach in Cleveland davor, wurde gefeuert, weil es nicht funktioniert hat, hatte keinen Erfolg in Cleveland, wurde tatsächlich fast gefeuert in New England, bevor Brady dorthin gekommen ist, wenn Brady nicht gespielt hat, hatte er eine Winning Percentage von 44%. Mit Brady hatte er eine Winning Percentage von 71%. Du siehst, was er jetzt macht. Du siehst, was er nach Brady gemacht hat. Du warst mit New England nach Brady, nachdem Brady nicht mehr da war. Und lief nicht wirklich. Und da stelle ich mir die Frage, du musst einfach subjektiv dir das angucken. Wäre Hall of Fame Coach, wäre er der Bill Belichick geworden, der er heute ist?
Also ich glaube ja. Weil ich glaube, diese Brand of Football funktioniert. Klar, die Football-Welt verändert sich immer und muss sich anpassen. Und ich glaube, du siehst heutzutage die modifizierte Version von seinem Weg funktioniert. Also Vrabel ist ein Patriot durch und durch, Patriot Way, All the Way Guy, aber eben modifiziert für die neue Welt. Das Ganze funktioniert immer noch. Was ich auch glaube, was du ein bisschen mit reinsehen kannst, okay, warum ist das Ganze so gelaufen? Zum einen in Cleveland, er hatte schon auch Erfolg in Cleveland, wurde am Ende gefeuert, als sie nach Baltimore dann das Team gewechselt hatten, aber die hatten, glaube ich, auch eine 11-5 Saison. Ich glaube, da ist diese Saison da dabei, wo sie gescheitert sind, weil der Running Back den Ball gefumbelt hat, irgendwie auf der 2-Yard-Linie oder sowas. Shoutout Ernest Beiner. Ich bin nicht sicher. Ja, das ist so ein für Football Deep Heads. Das war unser Running Back Coach im IPP.
Ach, krass.
So ein legendärer Cleveland Browns Running Back. Die haben damals aber, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das Championship Game war oder sogar den Super Bowl oder sowas, aber ein entscheidendes Spiel verloren, weil er auf der 1-Yard-Linie den Ball gefummelt hat an der Goal-Line. Also ganz dramatisch. Das ist tough. Anyway, in New England wollte er ja von Brady mehrmals sich trennen und den nächsten Quarterback sozusagen, den nächsten Brady developen, wurde dann aber von der Ownership davon zurückgehalten. Und ich glaube tatsächlich, dass der Grund, warum es jetzt am Ende in New England dann nicht mehr funktioniert hat, war ein bisschen mehr die Sachen, die wir eben nicht sehen. Die persönlichen Relationships behind the scenes, dass da nicht mehr gut miteinander gearbeitet wird. Was, muss sagen, Digga, eine 20 Jahre Marriage, irgendwann kracht's vielleicht ein bisschen mal, ja. Und ich glaube, da sind eben, du hattest viele Höhen, aber über die Zeit hat eben diese Relationship darunter gelitten und deswegen hat es am Ende nicht mehr so funktioniert, wie es da davor funktioniert hat.
Ja,
Ich finde, das kannst du nicht. Irgendwann muss die Dynasty aufhören. Ja? Wäre, keine Ahnung, 3-4 Jahre vorher zurückgetreten nach dem letzten Super Bowl oder sowas, dann wäre die Perception, glaube ich, jetzt anders bei Leuten. Ja? Aber deswegen denke ich, du musst den gesamten einfach die Erfolge anschauen und die Erfolge vergleichen mit den Erfolgen von anderen Leuten und schauen, wie er da stackt. Und ich finde, da stackt er auf jeden Fall auf einem.
Absolut. Und das Ding ist natürlich, wir werden es auch nie wissen. Ich meine, Brady und Belichick, die gehen halt einfach zusammen und die waren halt einfach zusammen erfolgreich. Wir werden nie wissen, was er ohne Brady gemacht hätte oder gleichzeitig, was hätte Brady ohne ihn gemacht. Und das ist eben diese Debatte, wo es immer hin und her geht. Weißt du, der eine kann ohne den anderen nicht. Aber Fakt ist, dass die zusammen für 20 Jahre eine absolut kranke Dynasty aufgestellt haben. Aber interessanter Punkt, Rabel. Belichick-System fährt es in New England weiter sehr erfolgreich. McDaniels, selbes Konzept, hat es zweimal versucht. Er hat es damals in Denver versucht, er hat es mit den Raiders nochmal versucht, absolut in die Hose gegangen. Und dann da frage ich mich, so ist dieses Belichick-Konzept, ich weiß nicht, ob das funktioniert, weißt du, weil ich, außer ja, Rabel zeigt, das kann funktionieren, Josh McDaniels nicht, also was ist, wie siehst du das?
Ich glaube, in New England hast du mehrere Faktoren. Du hast eine Kultur da aufgebaut, ja, die passt zu den Leuten in der Gegend, die passt zu dem Klima, die passt zu vielen Dingen. Ja, aber gleichzeitig hast du das machen können, weil eben Bill Belichick auch viel, viel, viel Entscheidungspower, was das ganze Football-Technische und so weiter anging. Ja. Und du eine Organisation von Trainern zu PR, zu Mediendepartment, was auch immer, die ganzen verschiedenen Elemente in dieser Organisation haben dieselbe Kultur und diesen selben Charakter. Und wenn du jetzt ein sehr erfolgreicher Coach in dem System bist und du gehst woanders hin und versuchst es da zu etablieren und du hast aber da Organisationsteile, denen diese Art und Weise suspekt ist, die diese Art und Weise nicht kennen, die sowieso schon eine Meinung eigentlich geformt haben, von was diese Art und Weise ist, dann hast du da einen großen Berg, den du überwinden musst und du hast gleichzeitig aber ein Zeitfenster, das gegen dich arbeitet. Also McDaniels, ob es wusste oder nicht, hatte in Vegas 1,5 Jahre, um das Ganze zu etablieren, um eine Kultur in der gesamten Organisation um 180 Grad zu drehen.
Ja.
Ist nicht genügend Zeit.
Ist nicht genug Zeit. Nee.
Weißt, ich meine,
du hast Kulturshift, weißt du? Und das braucht ein paar Jahre.
Das braucht ein paar Jahre.
Du musst ja deine Jungs reinholen über Draft, über Free Agency und das braucht ein paar Jahre. Ja,
über Draft, über Free Agency, aber gleichzeitig musst du auch die Kultur in diesen ganzen anderen Organisationsteilen ändern, über GM, über Hiren und Feiern, über Warten.
Deine Coaches,
Weißt du, ich meine, so Trainer und Strength and Conditioning Leute und sowas, sowas wird nicht ausgetauscht, nur, also am College wird sowas schneller ausgetauscht, wenn ein neuer Headcoach reinkommt. In der NFL werden diese Leute meistens behalten. Und diese Leute arbeiten zwar für dich dann als neuer Headcoach, aber vielleicht sehen die, die fühlen deine Vision nicht. Die fühlen diese Art und Weise nicht, weißt du, ich meine? Ja, und das ist, die sind professionell, die machen trotzdem ihren Job und die versuchen dir vielleicht gut zuzuarbeiten, aber die verziehen vielleicht eine Miene ein bisschen. Ja. Die tun vielleicht hier und da ein bisschen einen Kommentar droppen zu einem Spieler oder sowas, der sowieso, der auch gerade keinen Bock hat auf diesen Kulturwechsel. Und dieser Sand im Getriebe, der funktioniert nicht, den musst du rausmachen. Und das ist, das dauert leider länger als ein Jahr oder sowas, um das umzustellen. Ich glaube, realistisch brauchst du da 3 oder sogar 4 Jahre, um das wirklich dieses System einzubauen. Wenn das System erstmal eingebaut ist, kann das sehr, sehr gut funktionieren.
Du bist ein Believer, dass das System funktioniert.
Ich bin ein Believer, dass das System funktioniert, aber ich muss auch sagen, ich glaube, die Patriots 2026 haben diesen Weg angepasst auf die heutige Zeit. Du hast heute einen anderen Schlag Spieler, du hast eine andere Saison. Wir haben ein Spiel mehr. Weißt du, was ich meine? Das ist so, wir haben ein Spiel mehr. Das ist einfach nochmal, du hast mehr Thursday Night Games, du hast eine andere Liga und auch eine andere Art und Weise zu spielen zum Großteil. Und ich glaube, da wurden ein paar Adjustments gemacht, vielleicht in der Art und Weise, wie man trainiert, im Strength Conditioning Bereich etc., die das Ganze vielleicht ein bisschen mehr in dieses Jahrzehnt gebracht haben, was den Jungs, glaube ich, zum Erfolg geholfen hat. Aber Bro, harte Arbeit funktioniert immer so am Ende des Tages.
Das ist dein Ding, ja. Hard work works. Let's go.
So, du musst an den richtigen Sachen arbeiten. So, klar, aber so hart arbeiten, darum kommst du nicht drum herum. Ich finde auch, die 49ers oder dieser Shanahan-Weg, so, das ist auch, da wird auch hart gearbeitet. Wir sind vielleicht nicht, also jetzt auch bei den Texans, wir waren vielleicht nicht in Pads jede Woche, aber Digga, wir hatten fast eine Dreiviertelstunde Walkthrough, bevor das Practice überhaupt angefangen hat. Das heißt, du tust trotzdem hart arbeiten, ist es vielleicht ein bisschen mehr mental, also einiges mehr mental, weil du kriegst trotzdem deine ganzen Raps rein. So. Das heißt, darum kommst du nicht drum herum. Lange Rede, kurzer Sinn. Also ich denke auf jeden Fall, dass dieses Konzept funktioniert. Du kannst es halt nur nicht über Nacht transplantieren. Leute wollten immer, dass diese Coordinator, die sie aus New England geheirat haben, das jetzt über Nacht transplantieren und dann funktioniert. Du hast gesagt, hey, Bill Belichick wurde in New England fast gefeuert, bevor Brady da angekommen ist. Das heißt, auch bei ihm hat es länger als 3-4 Jahre gebraucht, um dieses System zu etablieren. Ja, und das ist halt was du in dieser modernen Liga nicht immer bekommst, diese Zeit.
Das ist true. Das ist true. Die Zeit, jeder will jetzt gewinnen. Und so funktioniert es halt ab und zu nicht. Alrighty, lass über die Broncos reden und das Drama dort. Für die es nicht mitbekommen haben, Sean Payton, der Headcoach der Denver Broncos, hat ein Press-Interview gesagt. Und da hatte er gemeint, hatte er über seinen Quarterback Bo Nix geredet und hatte erzählt, dass seine Knöchelverletzung nur eine Frage der Zeit war. Dass die wussten, er hatte sich in der Highschool schon mal im Knöchel verletzt und dann irgendwie im College nochmal. Und daraufhin hat Bo Nix seine eigene Pressekonferenz eingerufen und gesagt, ja, er findet es, erstmal war das Fehlinformation, das war nicht richtig. Und gleichzeitig findet er es nicht korrekt, dass sein Headcoach seine Medical History einfach so offen hinlegt und Leuten davon erzählt. Also auf jeden Fall ein bisschen Drama da ist ein bisschen, ich weiß nicht, ob da Miscommunication, was da direkt, was da abgeht zwischen seinem Headcoach und seinem Quarterback, aber nicht gut. Sowas willst du nicht sehen, vor allem nach so einer erfolgreichen Saison, die gerade zusammen gespielt haben. Einiges los bei den Broncos, die auch jetzt nach einer AFC Championship Appearance einige Coaches gefeuert haben. Ich weiß nicht, ob du das Statement von dem OC gesehen hast, der gefeuert wurde, der meinte, Sean was in one of his moods. Anscheinend ist Sean Payton ein bisschen ein Headcase, der ab und zu auf solche Rampages geht und einfach spur of the moment einfach irgendwelche Entscheidungen trifft, wie du vielleicht nicht immer nachvollziehen kannst. Aber interessante News hier aus dem Broncos Camp. Was ist deine Meinung dazu?
Ich glaube, in unserem Business ist es schwer, die Emotionen rauszulassen. Also du hattest jetzt diese Woche auch die News, dass der Bills-Besitzer wahrscheinlich die Entscheidung getroffen hat, Sean McDermott zu feuern in so einem einfachen Moment nach dem Game im Lockerroom, wo er einfach gesagt hat, ja, weg damit.
Kein Bock mehr. Das ist crazy.
Und das ist sehr, sehr schwer, weil unser Sport so physisch ist, dass du so viel mit diesen Relationships, mit diesen Leuten zu tun hast, dass da, glaube ich, schwer ist, den emotionalen Faktor rauszunehmen. Gleichzeitig siehst du es, glaube ich, öfters, dass Mannschaften eben ins AFC Championship Game kommen und dann aber sagen, okay, um in den Super Bowl zu kommen, müssen wir jetzt noch was ändern. Weißt du, ich meine, wir müssen jetzt noch was, jetzt ein Move mal, hier muss jemand gefeuert werden, da muss jemand, das hat ihn wahrscheinlich schon die gesamte Saison genervt, wie die Offense performt hat.
Klar.
Ja, das hat die gesamte Saison genervt und du musst auch dazu sagen, sie haben immer wieder diese Fourth Quarter Miracles gebraucht, um die Spiele zu gewinnen, so. Mhm. Ja, also schwer, clearly, da ist irgendwie ein Disconnect zwischen der offensiven Seite vom Ball und dem Head Coach und dementsprechend den Quarterbacks und dem Head Coach. Stidham ist, glaube ich, auch zu den Broncos gelangt, weil der OC, glaube ich, sein Highschool-Coach gewesen war oder so. Oder irgendwie eine Connection hat Stidham da gehabt. Und ich könnte mir vorstellen, dass da bei den Broncos auf jeden Fall einiges sich verändern wird.
Ja, ich weiß nicht, ob ich ein Riesenfan von Sean Payton bin, einfach so, was ich da höre. Ich habe gehört, er ist auf jeden Fall so ein Hardcore Oldschool-Coach. Er ist so ein Coach, der sagt, hey, das ist so fast so ein bisschen Dictator-mäßig. Also der sagt, hey, das ist my way oder highway. Was auch ich sage, so läuft es und da will ich auch keine Widerrede. Ich will kein Feedback hören. Ich hatte Erfolg in dieser Liga, ich habe Super Bowl gewonnen, so wie ich das sage, so wird das gemacht. Ne? Interessant, einer meiner Buddies, Dre Greenlaw, der diese vergangene Offseason hat er mit den Broncos gesigned, davor 5 Jahre mit den Niners, hatte in dem Interview gesagt, er ist eine komplett andere Welt da bei den Broncos, Sean Payton ist super old school, trainiert super hart, der meint, es war ein riesen, Shift, was er gewohnt war, der meinte, mittwochs 3 Stunden Hardcore, freitags, was bei den Niners nur Walkthrough war, ich sag 3 Stunden Full Speed Practice, so ein bisschen ähnlich, worüber wir gerade eben geredet haben mit den New England Patriots. Und er meinte, das ist einfach oftmals in die Games gegangen, fühlt sich nicht fresh. Er meinte, super komplizierte Defense. Er kam da an und dachte, ey, es ist Spanisch. Er dachte, ich bin ein guter Defensive-Spieler, ich weiß, wie man Linebacker spielt. Dann kam er da an und wusste gar nicht, was abgeht. Einfach so, ich weiß nicht, aber wenn ich sowas höre, dann denke ich mir, was ist denn der Sinn dahinter, weißt du? Mm. Aber ja, du bist in so einem Programm groß geworden, out in New England. Wir haben darüber geredet, du denkst, es funktioniert, aber weiß ich nicht.
Also ich sage dir eine Sache, wenn Dre Greenlaw, einer der von mir den zertifizierten Stempel als absoluter Hitter bekommt, wenn Dre Greenlaw sich beschwert, dass das Practice vielleicht ein bisschen zu physisch ist, dann ist es vielleicht ein bisschen zu physisch.
Ja, ne? Also das denke ich mir eben auch.
Also Dre Greenlaw ist jetzt nicht irgendwie ein Softie-Linebacker, da gibt es genügend da draußen. Dre Greenlaw kommt ins A-Gap und trifft dich dort. Mhm. Ja, also find ich spannend. Ist glaube ich, die Saints unter Sean Payton und auch in den paar Jahren danach hatten so einen Charakter, dass es immer unangenehm ist, gegen die zu spielen, weil die Jungs wirklich immer tough waren.
Ja,
ich glaube, Toughness ist es schwer zu kreieren. Also wie machst du eine Mannschaft tough? Du musst eben schon auch harte Sachen machen, um tough zu sein.
Klar.
Aber deine Spieler in ein Sonntagsspiel zu schicken, indem sie sich nicht frisch fühlen, ist, glaube ich, kein Erfolgsrezept.
Nee,
so, das ist nicht.
Aber dann ist halt auch
die Leute Frage, das missverstehen.
Wir haben es bis ins AFC Championship geschafft, weißt du? Wir waren der Number One Seed in der AFC, weißt du? Und dann ist halt, das ist halt wieder die komplette, das ist die Gegenfrage. So, okay, wir hatten den Erfolg, obwohl wir so trainiert haben. Vielleicht ist das der Grund, dass wir diesen Erfolg hatten. Und das ist halt immer das Ding, so, weißt du? Haben wir despite, obwohl wir so hart trainiert haben und banged up waren, es so weit geschafft? Oder war das der Grund, dass wir es so weit geschafft haben? Das ist eben immer die Frage, die du beantworten musst. Aber
boah, das ist ein bisschen eine Frage, ob du mit Bauchgefühl gehst oder der Wissenschaft. Mhm. Und es ist auch was du so mental für dich beantworten musst. Schau mal, in den Jahren, wo ich in New England war, habe ich auch mich körperlich nicht gut gefühlt. Also meistens habe ich mich am Sonntag okay gefühlt. aber den ganzen Rest der Woche nicht gut.
Ja.
Aber von der Mentalität her hatte ich so, gab es für mich keinen Zweifel, dass ich jeden Spieler in der gegnerischen Mannschaft hops nehmen kann, weil ich härter trainiere als die und mehr trainiere und weil ich stärker bin als die. Mhm. Und in dem Jahr jetzt zum Beispiel bei den Texans war es ein bisschen eine Challenge, diesen Glaube abzulegen und den Nummern zu vertrauen, die ich auf dem Blatt Papier sehe. So, wir haben so viele Tests da gemacht, Hamstring-Tests, Jump-Tests, jeden Tag, die dir sagen, wie explosiv du bist, wie schnell du rennen kannst und sowas, wie dein Körper eben wirklich performen kann gerade. Und da in den Daten kannst du schon sehen, so hey, deine Performance ist besser, wenn wir das Ganze so machen. So, du fühlst dich besser, du kannst schneller rennen, du springst höher. So, weißt du, ich meine, so, du hast die ganzen Stats, diese Soreness in meinem Körper, also so, dass meine Muskeln so ein Tick sore waren, war so ein bisschen so das Signal für mich, so, dass ich hart genug gearbeitet habe.
Boah, das ist
so. Weißt du, ich meine so.
Ja, ja.
So, aber, ich sag, aber das hilft ja nicht
so
eigentlich.
Ich habe mich genauso, bei den Cowboys habe ich mich auch so gefühlt. Yeah. Und ich war oftmals inactive bei den Cowboys, aber die Woche war halt echt so intensiv. Ich habe auch noch extra Lifts gemacht, als ich war jung und dachte, boah, extra.
Yeah,
und am Sonntag, wenn ich in Active war, ich habe gedacht, Alter, ich weiß nicht, ob ich jetzt spielen könnte. Wenn ich jetzt Active wäre heute und wenn ich spielen müsste, ich weiß nicht, Alter, ich wäre vielleicht 70%, also ich wäre nicht auf optimalen Performance-Level.
Und das ist eben, ich glaube, die Frage ist einfach, wie kreierst du diesen Glaube daran, dass du den Gegner schlagen kannst. Kreierst du diesen Glaube daran, indem du einfach unglaublich viel arbeitest und immer mehr machst? Oder trainierst du den Glaube daran, dass du eben die richtigen Sachen gemacht hast und einfach so einen innerlichen Glaube an dich selber hast? Also, dass du ihn nicht nochmal bestätigen musst, indem du jetzt einen extra Satz Bizeps-Curls machst oder sowas.
Ja. Aber guck mal, meinst gut, okay, du hast sehr eine physische Position gespielt, du musst es hitten. Ob du während der Woche gehittet hast oder nicht, du weißt ganz genau, dass du jemanden hitten kannst. Verstehst du? Du weißt, du bist ein physischer Spieler, du hast dein Leben lang Football gespielt. Verstehst? Deshalb habe ich weiß, dass ich jemanden tackeln kann. Ich brauche kein Live-Rap-Tackling, verstehst du? Ich kann das, ich hatte schon den Switch, also, ey, wenn jetzt ist Zeit, jetzt machst du den Schalter an und jetzt musst du jemanden hitten, weißt du, so hart wie du kannst. Und das ich hatte kein Problem damit. Mit einer easy Woche, du machst deine Walkthroughs, du machst natürlich gehst du sprintest und gehst durch deine Plays und alles. Das ist keine Frage, aber ohne wirklich harten Kontakt. Aber ich hatte dann, also bei uns zum Beispiel mit den Niners, war easy, also war kein Problem, dass Leute das dann am Game Day anmachen konnten.
Und also schau dir die Texans an. Also die Defense, unsere Defense hat unter der Woche auch nicht gehittet, aber die haben es am Sonntag knallen lassen. So.
Weil die das können. Weil du hast ja schon die Baseline, dass du ein Hitter bist.
Ja, aber deswegen meine ich, glaube, das ist halt einfach das ist was Kulturelles. Also das ist so, weil wir so die gesamte Offseason und Trainingslager und sowas uns so vorbereitet haben, um so ein Mindset zu haben, dass hey, wir machen die mentale Arbeit während der Woche und ein Ticken physisch, also wir tun schon arbeiten, wir müssen in den richtigen Positionen sein, wir müssen die richtigen Reads machen und sowas, aber dann das Hitten, das Football, wir sind Footballspieler, das ist, was wir machen. Ja, das ist so ein anderes, glaube ich, Selbstverständnis als dieses, hey, wir tun jeden Stein umdrehen, wir liften, wir tun unseren Körper, wir tun wie Hornhaut versuchen aufzubauen auf unseren Gelenken und Muskeln.
Es ist ein Grund, warum wir alle in der NFL spielen. Wir sind alle hier, also wir haben, wir wissen, wir spielen einen physischen Sport und wenn es drauf ankommt, können wir das auf jeden Fall machen. Also so, das ist eher mein Mindset und das ist genau, was ich gelernt habe bei den Niners, dass, und ich sag dir, wir haben öfter darüber geredet, die ersten paar Wochen, Monate, ich war dort so, was, das ist alles? So Special Teams Walkthrough und so gehen wir ins Game rein. Aber guess, Alter, sobald es im Game war, boom, let's go. Und wir waren hunted, weißt du? Und das da draußen gejagt oder und gehittet und das ist einfach natural, weißt du? Das
also
ist
ich glaube tatsächlich mittlerweile, ich glaube mittlerweile, es geht wirklich beides. Also es ist tatsächlich beides möglich. Es ist halt auch, es ist einfach, welchen Weg kannst du mitgehen?
Ja.
Also ich bin mir sicher, als Veteran und sowas wäre es natürlich lieber, diesen entspannteren Weg zu gehen, aber auch nicht unbedingt, ja, es muss auch nicht unbedingt ein Vorteil sein, es hängt auch immer ein bisschen von deinem Körper ab, Bro, weil gleichzeitig hattest du halt natürlich in New England so Leute wie einen Matthew Slater und die ganzen, die McCourty Twins und sowas, die halt auch ihre 11, 12, 13 Jahre gespielt haben, 15, 16, 17, ja, wo ich auch ein bisschen denke, okay, du musst schon auch zumindest du darfst nicht diesen leichteren Weg gehen, nur um den Gewichten auszuweichen. Ich glaube immer noch, dass du musst trotzdem noch liften. Ich glaube, du musst trotzdem noch Gewicht bewegen. Du musst genügend bewegen, dass dein Körper immer noch diesen richtigen Stimulus kriegt. Mhm. Aber ja, Mann, das ist die Magie, Bro. Das ist Football. Darum tut die eine Mannschaft diesen Coach hiren und die andere Mannschaft diesen Coach. Und der glaubt daran. Das ist, was wir in der NFL sehen. Also du musst nicht ein Fan von einer Mannschaft sein. Du kannst auch einfach sozusagen beobachten, welche Systeme, wie diese Systeme sich gegenseitig angreifen, wer an welches System glaubt und welche Systeme mehr Erfolg haben.
Ja, ja. Ganz kurz als Fazit. Du hast natürlich in verschiedenen Systemen gespielt. Vom Erfolg her, was dir am besten gefallen hat, wo bist du da?
Damn. Also, ich sag entweder Hü oder Hot. Also, entweder gib mir den New England, den Patriot Way, oder gib mir die Houston Texans. Mhm. Aber gib mir keinen Mischmasch halb in between, wo wir dann physisch trainieren, aber im Weightroom am Bullshitten sind und sowas. So, nein. Gib mir entweder Vollgas oder gib mir voll smart. So,
aber du musst ja schauen, wenn du mal belegst, ihr wart erfolgreicher, als du bei den Texans warst.
Ja. Aber talentierter Roster auch,
arguably. Okay, das natürlich spielt auch eine Rolle. Ja, richtig. Okay. Ja. Also du weißt nie. Ich meine, das, wie du sagst, das hängt vom Coach ab, das hängt auch von geografischen Lage ab, was du für Leute da reinkriegst, was für Mindset, für die Kultur, die du aufbaust. Also, aber sehr interessant, Mann. Also, ja.
Das ist gut. Ein bisschen, finde ich, noch ein Spiel, das sozusagen im Hintergrund läuft. Also der Football sind die Spiele, aber gleichzeitig hast du im Hintergrund diese verschiedenen Philosophien, die gegeneinander battlen. Und das finde ich sehr spannend zu beobachten, das
Ganze hinter den Hintergrund. Alrighty, übernimmst du die NFL Honors?
Gerne.
Hast du
gerne. Ja, wir müssen machen ein bisschen schneller hier. Ich lese einfach vor. Assistant Coach of the Year. Assistant Coach of the Year. Wir haben Vic Fangio von den Eagles, DC. Ja, DC. Brian Flores von den Minnesota Vikings. Vance Joseph, DC von den Broncos. Clint Kubiak, der OC von Seattle Seahawks. Und Josh McDaniels, der OC von den New England Patriots.
Nice. Das ist eine gute Gruppe, Mann.
Ja. Wer ist dein?
Kubiak finde ich gut. Ich kenne ihn persönlich, der war bei Niners auch ein bisschen, als ich dort war. Er ist ein krasser OC und was, ich glaube, einfach der Turnaround von der Seahawks Offense finde ich sehr, sehr bemerkenswert.
Du gehst also, mit deinem Guy, dann gehe ich mit meinem Guy, Josh McDaniels on the way, bro. Come on, mach das Ding zu, Josh. Ein AP Coach of the Year. Liam Cohen, Jacksonville Jaguars. Ben Johnson, krass. Chicago Bears. Mike McDonald, Seattle Seahawks. Kyle Shanahan, San Francisco 49ers. Mike Vrabel, New England Patriots.
Oh mein Gott, das ist diesen.
Das ist tricky.
Ich glaube, du musst fast mit Rabel gehen wegen dem Turnaround, den die gemacht haben.
Ja.
Weißt du, ist zu crazy. Ja, One, Alter, mit einem 4-Win-Team das zu übernehmen und bis in Super Bowl zu leaden.
Gebe ich dir, aber das waren immer noch 4-12 Patriots und keine 4-12 Cleveland Browns oder 4-12 Jacksonville Jaguars. Weißt du, ich meine?
So, Cohen, Alter, der hat auch einen krassen Job gemacht.
Ich muss mit Liam Cohen gehen, Bro. Was der aus Jacksonville rausgeholt hat, das hatte wirklich niemand auf dem Schirm. Gerade nach seiner ersten Presskonferenz, wo er gesagt hat, Duval.
Wie hat er das denn gesagt?
Duval.
Oh mein Gott, das ist so funny. Ich wünschte, er hätte noch ein Playoff-Game gewonnen. Dann wäre halt noch krasser, aber in der ersten Runde auszuscheiden war ein bisschen bitter. Aber der, was der einen Job gemacht hat, crazy. Also ich glaube, Toss-Up zwischen den beiden.
Comeback Player of the Year. Wir haben Stephon Diggs, New England Patriots. Aiden Hutchinson, Detroit Lions. Trevor Lawrence, Jacksonville Jaguars. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers. Oder Dak Prescott, Dallas Cowboys.
Okay, ich hatte keinen von dem auf dem Schirm wirklich. Was, wovon ja, ja. ist denn Christian McCaffrey zurückgekommen?
Hatte der nicht letzte Season auch eine Verletzung?
Der hatte so, ich glaube, der hatte so ein paar Lingering-Dinger, wo er einige Games verpasst hat. Letztes aber Jahr? Ich glaube, in irgendeiner, egal was für eine Kategorie, was der Junge diese Saison gemacht hat, ich glaube, ich bin bei Christian McCaffrey. Du hast gesehen, ich weiß nicht, ob du seine Workload mitbekommen hast. Ah,
Der hat letztes Jahr 13 Games verpasst. Puh, mit Calf und Achilles. Der hatte so eine Achilles-Verletzung letztes Jahr.
Ja, 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 so ein Lingering-Ding. Ja, ja. Okay, ja. Nee, bin ich auf jeden Fall bei ihm. Alter, hast du. Der hat irgendwie 100 Touches mehr wie jeder andere bekommen.
Ja.
Also absolut der Workhorse, ey. Next Level. Also Christian McCaffrey, was der dieses Jahr gemacht hat und was ich da höre, einfach aus dem Camp der Niners, wie der sich vorbereitet und wie einfach dialed in, der ist meticulous, wie der seine Preparation angeht. Ey, schon in der Offseason und wie der seine Tage durchstrukturiert. Also wirklich, die nennen ihn auch irgendwie Robot aus, weil der einfach so durchkalkuliert ist, wie der sein Leben lebt und wie wichtig ihm das ist, der Beste zu sein auf seiner Position in allem, was er tut. Also absolut next level. Und ich kenne Fred Warner, der auch sehr, sehr dialed in ist, aber anscheinend ist Christian McCaffrey nochmal auf einem anderen Level. Also ich gebe es zu ihm.
Respekt. Ja, also ist auch der einzige Running Back auf der Liste. Ihm würde ich es geben. Boom, boom, boom. Dann haben wir hier, ich finde diese Namen auch so lustig, typisch in Amerika, natürlich direkt mit Corporate Sponsor drin. Defensive Rookie of the Year, presented by EA Sports, Madden NFL. Wir haben Abdul Carter von den New York Giants, Nick Emanwori von den Seattle Seahawks, Defensive Back, James Pierce Jr. von den Atlanta Falcons, Defensive End, Carson Schweisinger, Cleveland Browns Linebacker und Xavier 49. Watts.
Ja, ja, von der Junge ist nice. Boah, welchen, sagt es die Nummer von den Spielern?
Nee, ja, wen willst du wissen? Den
Carson Schweisinger? Den Jungen von den Seahawks, Mann. Ich glaube, der ist ganz krass. Den
Seahawks, warte. Gib mir eine Sekunde. Also wir haben Nick Emanwori.
Ich bin ja einer, ich bin nicht so gut mit Namen, ich bin immer gut mit Nummern, ne, auf dem Feld.
Nummer 3.
Okay, ich glaube, ich gebe es fast zu ihm. Ich glaube, die haben über ihn geredet, als wäre er der nächste Big One. Da das hinten im Backfield. Das ist diese Rebirth of the Legion of Boom da in Seattle.
56 Tackles, 25 Assists, 55 Solo-Tackles, 2,56. Ja, also kann man schon sehen lassen dafür, dass er ein Safety ist.
Ja, genau. Und ich habe ein paar Plays von ihm gesehen, wo der da reinschießt, Alter, unblockt, Alter, und halt auch von Depth runterschießt. Also ich glaube, er ist ein krasser Spieler. Also ich muss ganz ehrlich sein, ich bin jetzt auch nicht super da drin bei den anderen, was die alle gemacht haben.
Ja, yeah. Ich tatsächlich auch nicht. Aber wenn du sagst, der ist ein solider Abdul Carter von den New York Giants, habe ich gesehen, hat den riesen Hype.
Ja, der hat nicht viel gemacht.
Aber, ja, also erstmal einfach seine Workload hier anschauen. Im Vergleich dazu, der Kollege hat 25 Tackles, 4 Sacks, also 2 Forced Fumbles. Würde ich tatsächlich, glaube ich, hier dem Emanwori geben dann.
Ja.
Gehen wir weiter. AP Offensive Rookie of the Year, presented by EA Sports, Madden NFL. Wir haben Jackson Dart, Emeka Egbuka von Tampa Bay, Trevion Henderson von den New England Patriots, Tatoria McMillan von den Panthers und Tyler Show.
Okay.
Also da bin ich tatsächlich ein bisschen mehr drin. Also das sind
die kennt man.
Enges Rennen auch.
Ja. Ah, McMillan war krass von Panthers. Ich glaube, er hatte eine 1,000-Yard-Receiving-Yard-Season.
Ja.
Jackson Dart hat für mich zu wenig gespielt, hat zu viele Games verpasst. Er hat ja auch spät erst den Start bekommen, irgendwie halbwegs durch die Saison. Also da bin ich bei ihm nicht. Also Trayvon Henderson finde ich gut, Trayvon.
Also wenn du mal den Stats vergleichen willst, McMillan mit 1014 Yards, 70 Receptions, 7 Touchdowns, Egbuka mit 938 Yards, 63 Receptions, 6 Touchdowns, und auf der anderen Seite noch Henderson hier mit, wo ist er denn? Stats. Soll ich hier rein? Hier ist es. 911 Yards, okay, 9 Rushing. Touchdowns. Ja.
Okay, ja, krass. Also ich bin bei McMillan tatsächlich. Ich finde Igbukba krass am Anfang, aber dann hat er irgendwie, der hatte so einen Slump in der Mitte der Saison, was ich nicht so gut fand. Daher bin ich bei den Panthers.
Also. Okay. Ja, also ich finde, also den von den Games, die ich gesehen habe, da hat er wirklich auch seine Performance bemerkbar gemacht. Ich will vielleicht noch, gibt's Henderson von meiner Seite, damit ich was anderes ausgewählt habe, weil er auch so ein bisschen seinen Special Teams Performance und sowas fand ich bemerkbar war. Und er hat den Patriots eben noch was gegeben, was sie nicht hatten. Mhm, so, die hatten mit Mondre hatten sie das Downhill Run Game und sowas, aber mit ihm haben sie ein bisschen mehr so diesen Speedback drin. Ja. Finde ich spannend. Ja. Alright, AP, Offensive Player of the Year, presented by Microsoft Copilot. Drake May, Christian McCaffrey, Puka Nacua, Bijan Robinson, Jaxon Smith und Jigba. Puh,
Alter, was ist das denn, Mann? Alle sind crazy, Mann. Alle haben krasse Seasons gespielt. Boah, der ist unfair. Den finde ich nicht cool, Mann. Ganz ehrlich, alle haben es verdient. Warum tun die da? Also Drake May ist da mit drin, aber er ist auch in der MVP-Debatte mit drin. Aha. Ne? Aha. Was ich mir vorstellen kann, dass die geben das zu Drake May und dann geben sie MVP zu Stafford, sodass die nicht, dass also er ich, nicht ohne was nach Hause geht. Weißt du?
Also ich versuche, wenn ich würde nur, wo ich mein Vote abgeben würde. Also ich gehe jetzt einfach mal Box von Box. Ich consider keine anderen Nominationen und sowas. Drake May hatte eine krasse Saison. Aber ich finde nicht krasser als in JSN. Ich finde, alles, was ich von JSN dieses Jahr gesehen habe, war wild. Absolut wilde Sachen hat der Typ gemacht. Mhm. Das heißt, also ich würde es JSN gehen tatsächlich. Also
Smith, wenn ich alles eco, also alles auf demselben, nichts anderes, da ist keine Politik mit drin, nichts, dann gebe ich tatsächlich trotzdem zu Christian McCaffrey.
Yeah.
Weil es einfach so, den Amount of Touches und wie viel und trotzdem wie viel Yards. Er hat fast eine 1000-1000 Saison gespielt. Das heißt 1000 Rushing und 1000 Receiving. Was nur, er hat das einmal davor schon gemacht. Ich glaube, er ist einer von drei Spielern, die das jemals in der Karriere geschafft haben. Und er hat das fast diese Saison nochmal gemacht. Und das ist halt, das ist sehr irrsinnig, Mann.
Ja.
Hast du die Stats da, by chance?
Pass auf, ich suche gerade seine Stats. Wo ist er denn? Regular Season. Ja, 1200 Rushing, 924 Receiving.
Ja. Yeah. Also eine über 2000 All-Purpose-Yard-Season. Yeah. Da bin ich bei Christian.
Das muss man schon respekten eigentlich.
Muss man Respekt haben, vor allem. Das waren hart erkämpfte Yards.
Das waren hart erkämpfte Yards. Das ist auch der war der ganze Running Back, Running Game. Ja. Genau. Jigba hatte gut 1800 Yards Receiving. 15,1 Average ist halt auch wild.
Das ist geil.
Auf 120 Receptions. Ja, also zwischen den beiden von mir aus. Ja,
aber da musst du Puka auch mit reinwerfen, weil der hatte auch was, 15, 1600 Yards und ein Highlight-Catch nach dem nächsten.
Ja, erstmal hier Puka Nacua reingehen. Puka Nacua, bing, bing, bing. Ja, auch 1800, 13,3 Average.
Shit.
10 Touchdowns.
Yeah.
Ja, also das ist tough. Ich gehe einfach auf Bauchgefühl mit JSN, Mark geht mit Christian McCaffrey. Hier haben wir den Defensive Player of the Year, presented by TCL.
Ich glaube, da ist eindeutig.
Will Anderson Jr., Nick Bonito, Miles Garrett, Aiden Hutchinson oder Micah Parsons.
Ja, ich glaube, wenn du den Sack-Record brichst, da ist da keine Frage, dass du der Defensive Player of the Year bist.
Ja. Also ich würde natürlich für Will stimmen. Shout out Will Anderson, absolutes Beast. Aber du musst natürlich fairerweise sagen, das sind alles essentially Defensive Ends.
Mhm.
Und was
die werden gemessen bei einer Statistik und das ist Sacks.
Sacks. Ja. Und Miles Garrett hat den Sack-Record gebrochen. So, wenn es so eine Co-Kombo wäre, wenn du jetzt sagen könntest, okay, die Pass-Rushing Unit of the Year, dann finde ich, dann haben die Texans das easy gewonnen. Also mit Will Anderson absolut. Und auf der anderen Seite, wie heißt er denn? Danielle Hunter zusammenlegst, also natürlich, ja, da haben wir eine andere Diskussion, aber was Myles Garrett alleine gemacht hat, muss man respektieren.
Muss man respektieren.
Und dann finally hier der Award, auf den alle gewartet haben. Drumroll. AP Most Valuable Player presented by Invisalign. Josh Allen von den Buffalo Bills, Trevor Lawrence von den Jaguars, Drake May von den Patriots, Christian McCaffrey von den 49ers und Matthew Stafford von den Rams.
Nice. Ich finde ganz ehrlich Respekt, dass die Christian damit reingeworfen haben. Als einziger, nicht Quarterback. Weil ich glaube, ja, die haben einfach, muss respektieren, was er diese Saison gemacht hat.
Ja, 2000 All Purpose bei ihm, das ist, kommt nicht von irgendwo. Genau. Aber ja, Retacheles.
Ja, da sind wir natürlich, Stafford, wir haben mehrere Male drüber geredet, dass Stafford wahrscheinlich das Ding in der Tasche hat. Verdient so. Ja. Also ganz ehrlich, hat eine krasse Saison gespielt, auch jetzt durch die Playoffs hinweg. Ey, was der Junge gemacht hat, dass er in Jahr 17 noch für absurde Dinger raushaut, seine Accuracy, sein Leadership, alles. Full Package, also er hat es auf jeden Fall mehr als verdient.
Also es ist so ein bisschen, finde ich, so er und Rodgers sind so zwei Coins von einer Münze, so einmal der dunkle Seite vom Coin und einmal die helle Seite vom Coin, und er ist halt tatsächlich in einer Situation gelandet, die für ihn sehr gut ist, und die hatten, es kam auch nicht von irgendwo, die hatten auch ihre paar Jahre, wo es ein bisschen downhill ging, nachdem sie den Super Bowl gewonnen hatten, und wo auch die Sinnfrage sicher ein bisschen gestellt wurde auf Coaches-Seite und auf Quarterback-Seite. Also er und Sean McVay waren ja beide ein bisschen am Struggeln jetzt, wie es weitergeht, ob es weitergehen soll. Und eben den Spaß an dem Sport wiederzufinden und ihren Competitive Character wiederzufinden und es auf so einem Level zu machen wie dieses Jahr, gehe ich auch verdient mit Matthew Stafford mit.
Hut ab, auf jeden Fall.
Hi, Bro. Hey, ich würde sagen, tatsächlich würde ich sagen, Bro, lass die Fragen doch für die finale Episode der Season aufheben, und wir machen eine große Fragerunde nach dem Super Bowl am Dienstag.
Genau. Wir werden einen Special Guest am Start haben. Ich habe schon was klar gemacht.
Oh, okay. Ja, bin ich gespannt. Hey, let's go. Okay, dann wünsche ich euch allen da draußen eine Hammer Super Bowl Wochenende. Wenn ihr das Ganze hört, bin ich ja schon unterwegs. Checkt das Ganze aus. Es wird wahrscheinlich YouTube-Videos geben, Social-Media-Content und natürlich Sachen für The Zone. Ich hoffe, ihr seid da dabei. Marc, hast du noch was für die Leute hier?
Ja, genießt euren Super Bowl. Ich glaube, es wird ein richtig cooles, spannendes Spiel, und gönnt euch ein paar Wings, Pizza und was ihr alles gerne trinkt.
Ja. Genießt mal, das wird ein geiles Spiel. Eure Vorbereitung richtig, nehmt das Ganze ernst, so wie die Spiele der Prep machen. Organisiert eure Snacks, schaut, dass ihr Montag vielleicht später zur Arbeit gehen könnt, schaut, dass genügend zu trinken da ist, drink responsibly und habt einen schönen Sonntag, und bis dahin. Peace.
Ciao, ciao.